Von Tag zu Tag mit Stella Damm.
Einen schönen Nachmittag. Als Gast im Studio begrüße ich Irene Axtner. Sie ist Psychotherapeutin für gestalttheoretische Psychotherapie und arbeitet unter anderem an der chirurgischen Klinik der MedUni Wien mit Krebspatienten und Patientinnen. Willkommen im Studio, Irene Axtner.
Herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Tag allen Zuhörern.
Irene Axtner, Sie haben eben ein Buch herausgebracht, das sich mit der Metaphorik, also der bildhaften Sprache befasst, mit der in unserer Gesellschaft über Krankheit und insbesondere über Krebs gesprochen wird. Und mit den Auswirkungen, die diese Metaphorik auf Patienten, auf Angehörige und auf die Behandelnden hat. Machen wir zu Beginn gleich die Idee nachvollziehbar, dass, also oder ob und inwiefern sprachliche und gedankliche Bilder, die wir verwenden, tatsächlich Auswirkungen haben. Haben Sie da, fällt Ihnen ein alltägliches Beispiel ein, an dem man das erläutern könnte?
Ich kann jetzt gleich mit einem Beispiel, mit einem sehr persönlichen Beispiel anfangen, weil Sie vielleicht merken, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Und während ich unten auf Sie gewartet habe, ist so das Bild in mir entstanden, okay, jetzt werde ich abgeholt und zum Schafott geführt. Ja? Ui. Und es hat irgendwie die Aufregung in mir sehr bestärkt, verstärkt. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, wieso suche ich mir so ein grausliches Bild aus? Und dann habe ich mir gedacht, welches andere Bild könnte ich verwenden? Ja? Und da denke ich mir, ja, eigentlich könnte ich ja zu einem Kaffeekränzchen eingeladen sein, ja? Wo lauter nette Menschen sind, die mich begrüßen, wo ich bequem sitzen kann und mit denen sprechen kann und diskutieren kann. Und dann ist die Aufregung ein bisschen weniger geworden. Jetzt ist sie wieder ein bisschen stärker, aber ich denke mir, das wird wieder vergehen. Also, aber ich denke mir, das ist ein Beispiel dafür, wie wir einfach auch in bestimmten Situationen uns bestimmte Bilder herholen und im Kopf einfach das wirkt. Und ja, und so passiert es einfach auch bei den Krankheiten. Ja? Oder ein anderes Beispiel für die Metaphorik, was auch im Buch beschrieben ist, ja, also die Metapher an sich ist ein Erklärungsmodell. Die verwenden wir, um ungewohnte Situationen oder neue Situationen mit schon bekannten Situationen zu erklären. Ja, es ist eine Orientierungshilfe. Ja, da gibt es ein Beispiel, das ich im Buch erwähne, wo es darum geht, wie sich Menschen den Stromkreislauf vorstellen. Ja, also das ist ja eine hochspezialisierte Sache und die meisten Menschen haben wenig Erfahrung mit Elektrotechnik und so. Und aber die meisten oder viele Menschen nehmen sich da das Modell des Wasserkreislaufes zu Hilfe. Ja, also das Wasser, der Strom fließt, das Wasser fließt. Ja, und wenn jetzt eine Glühbirne brennt, dann heißt der Strom fließt, das ist alles in Ordnung. Wenn jetzt die Glühbirne nicht brennt, dann heißt irgendwo gibt es einen Stau. Ja? Dann kann man zuerst einmal schauen, ist es die Glühbirne, die kaputt ist, oder gibt es irgendwo anders einen Stau? Ja? Oder ist der Kreislauf nicht geschlossen? Ja? Mhm. Und also das ist ein sehr praktisches Beispiel dafür, dass man eben andere Erklärungen, die aus anderen Feldern kommen, aus anderen Bereichen kommen, auf einen anderen Bereich anwenden kann, ja, zur Hilfestellung. Es ist eine Orientierungshilfe.
Und dann orientieren wir uns an Ähnlichkeiten, Vergleichbarkeiten.
Genau.
Und es entgeht uns aber möglicherweise auch durch das Bild, das wir wählen, einiges an möglicher Sichtweise. Also wenn wir jetzt auch einmal Schafott versus Kaffeekränzchen, ich meine, größer kann ja die Differenz ja eigentlich gar nicht mehr sein. Dann sind Sie ja in der Situation, wo Sie zum Schafott geführt werden, sowieso schon verhaftet, zum Tode verurteilt und werden jetzt von den Schergen abgeholt und haben eigentlich keine Möglichkeit mehr, als was auch immer das ist, über sich ergehen zu lassen.
Genau, ja. Und das ist genau so. Ja, die Metapher, die ermöglicht einen bestimmten Umgang mit den Dingen, aber sie verdeckt andere. Ja. Also wenn ich jetzt... Ich muss überlegen, ob mir geschwind ein Beispiel einfällt. Oder eben das mit dem Schafott. Ja. Wenn ich zum Kaffeekränzchen gehe, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten. Ja, wenn ich mir dieses Gespräch hier wie ein nettes Beisammensein vorstelle, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten des Handelns, als wenn ich eben zum Schafott geführt würde.
Und, ja, und sei es die, einfach aufzustehen und zu gehen.
Genau.
Weil ein Kaffeekränzchen kann, genau, man jederzeit ist verlassen, wenn es nicht gefällt. Ich hoffe, sie bleiben mir trotzdem noch erhalten. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, weil es das noch ein bisschen greifbarer macht, Sie zitieren eine empirische Studie, in der die Probanden zuerst eine Situation geschildert bekamen und eine Metapher dazu. Mhm. Vier verschiedene Metaphern, ja, anscheinend immer die gleiche Situation. Und dann wurde beobachtet, wie unterschiedlich oder nicht unterschiedlich die Probanden dann an die Lösung dieser Situation herangehen.
Genau, ja.
Das war im Konkreten einerseits ein Skihang, mhm, also so ein etwas zu steiler Skihang, dann eine Lawine von Problemen, Probleme, die sich wie ein Berg auftürmen, und man rudert wie in einem kleinen Boot auf dem großen Ozean.
Genau. Also das heißt, die Probanden wurden mit einem Problem konfrontiert, mhm, und während sie eben mit diesem Problem instruiert wurden, wurden ihnen diese Metaphern, also wurden unterschiedliche Gruppen gemacht und in den unterschiedlichen Gruppen wurden ihnen diese unterschiedlichen Metaphern angeboten oder wurden irgendwie so eingeflochten. Ja. Und dann hat man einfach gesehen, dass diese unterschiedlichen Metaphern, die da mitgespielt haben, zu unterschiedlichen Lösungsstrategien geführt haben, beziehungsweise unterschiedliche Emotionen in den Probanden ausgelöst haben, ebenso in dem Hinblick darauf, wie lösbar ist jetzt das Problem. Ja? Mhm. Wenn sie mit dem Bild einer Lawine konfrontiert worden sind, dann waren die Ergebnisse wesentlich schlechter, als wenn sie mit dem Bild eines Skihanges, mhm, konfrontiert wurden. Weil der Skihang, okay, der ist steil, aber der ist irgendwie bewältigbar. Ja? Mhm. Aber aus einer Lawine herauszukommen, das ist schon wesentlich schwieriger. Ja? Und so merkt man, oder so kann man, wurde untersucht, wie eben diese Metaphern, die wirken, auch wirklich Auswirkungen auf den Zugang zu den Dingen haben. Ja? Wie ich mich einem Problem stelle. Mhm. Und wenn ich von vornherein so das Gefühl habe, das ist eh aussichtslos, ja, dann wird es eher schwieriger sein, dass ich mich wirklich darauf einlasse.
Ja. Um jetzt ganz konkret zur bildhaften Sprache im Zusammenhang mit Krankheit und besonders mit Krebs zu kommen. Es gibt auch dazu empirische Untersuchungen, mhm, und auch Sie haben Ihre Beobachtungen eingebracht, aber ich denke, es wird für alle, die uns zuhören und die je konfrontiert waren, in irgendeiner Form Angehörige oder so mit Krebs, nachvollziehbar sein. Die Metaphorik, die hier verwendet wird, ist sehr kriegerisch und aggressiv. Also, mhm, es wird zum Beispiel unterschieden in gut und bösartige Tumore. Bösartiger Tumor ist unterstellt irgendwie schon geradezu eine Handlungsabsicht. Mhm. Es ist die Rede von aggressiven und besonders aggressiven Krebsarten. Wenn es um die Behandlung geht, geht es um Kampf. Es ist vom Auslöschen oder Ausmerzen der Krebszellen die Rede. Jetzt denke ich mir einerseits, es ist ja nicht weiter verwunderlich. Krebs ist eine lebensbedrohliche Krankheit, löst Angst aus, mhm, und sicher, also wahrscheinlich ist sozusagen die Kampfbereitschaft als Reaktion sogar eine sehr gesunde und gute.
Ja, durchaus. Was ich irgendwie ein bisschen, was ich kritisiere, ja, ist, dass diese kriegerische Sprache eigentlich die vorherrschende ist, die einzige, die eigentlich angenommen wird, ja, oder die auch von vielen Ärzten irgendwie den Patienten aufgeladen wird oder angeboten wird, ja. Ich denke mal, für mich war schon ein wichtiger, oder wie bin ich denn überhaupt zu diesem Thema gekommen, ja, also wie ich angefangen habe, mit Krebspatienten zu arbeiten, da ist mir immer dieses Wort der Bösartigkeit so aufgefallen, ja, und wo ich mir dann gedacht habe, ja, was heißt denn das, ja, was würde das für mich bedeuten, wenn zu mir jemand sagt, ich habe was Bösartiges in mir, ja, da kann ja nur mit Abwehr reagieren und damit reagieren, dass ich das so schnell wie möglich weghaben will, ja, weil wer will schon gern was Bösartiges in sich haben oder bösartig sein, oder das hat ja dann was mit mir zu tun, ja, wenn ich was Bösartiges habe in mir, dann muss das ja mit mir was zu tun haben, dass das überhaupt Platz greifen kann oder so, ja.
Und das heißt, es kommt auch so eine Komponente von Schuldigkeit hinein.
Ja, und ich denke mal, das ist ganz ein wichtiger Punkt, ja, weil wir jetzt auch so überlegt haben, also jede Krankheit oder viele Krankheiten haben irgendwie eine, denen wird eine Charaktereigenschaft zugeordnet. Ja. Also die Susan Sontag hat in ihrem Essay Krankheit als Metapher sich sehr mit der Tuberkulose beschäftigt. Und die Tuberkulosekranken, die wurden als sehr sensibel angesehen, ja, die einfach zu schwach sind, um in dieser schlechten Welt irgendwie bestehen zu können. Ja.
Und das in einer Zeit, wo das auch in der Wertehierarchie sehr weit oben war, empfindsam zu sein.
Genau, genau. Ja. Oder wenn man schaut, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders Herzinfarkt, ja, das ist die Krankheit der Tüchtigen. Ja, der vielleicht zu tüchtigen, aber das ist was irgendwie wird es positiv konnotiert, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, so komisch das jetzt klingt. Ja. Und ich denke mal, Krebserkrankungen haben schon sehr viel mit Schuld zu tun. Ja. Wenn man denkt, entweder so dieses Ding, jemand hat schlecht gelebt, ja, der hat geraucht, der hat nicht auf sich geschaut, oder er war irgendwelchen Umwelteinflussfaktoren ausgesetzt, die das auch bewirkt haben. Ja. Aber es hat immer irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, etwas falsch gemacht zu haben. Ja.
Es gab ja in den, glaube ich, 70er Jahren dieses Buch von Fritz Zorn, hieß der Mars, der sozusagen die Geschichte seiner eigenen Krebserkrankung niedergelegt hat. Und ich weiß nicht, ob das direkt im Gefolge davon war oder schon früher davon die Rede war, aber ich hatte den Eindruck, dass damit dann begonnen wurde, Krebspatienten als so klassische Verdränger einzuordnen, die nicht in der Lage sind, zu ihren Gefühlen zu stehen, die zum Beispiel Aggression verdrängen, damit nicht umgehen können und dann sozusagen nach innen richten, gegen sich selber richten. Und ich kann mir vorstellen, dass es ab dem Moment, also wenn man so anfängt, darüber zu sprechen, auch wirklich sehr viel um Schuld geht, wenn man mit einer Krebs.
Also ich denke mal, das war ja so der Anfang der Psychoonkologie, das war so in den 70er Jahren mit dem Buch von Lejeune. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das Buch heißt. Jedenfalls, er vertritt die Meinung, dass es eine Lebensmelodie gibt. Ja, jeder Mensch hat seine eigene Lebensmelodie. Und wenn man nach dieser Melodie leben kann, dann bleibt man gesund. Wenn man aber nicht in dieser Melodie leben kann, dann wird man krank. Ja, und es geht halt sozusagen mit den Patienten darum, die eigene Lebensmelodie wieder zu entdecken und zu schauen, wie man nach dieser Melodie leben kann.
Aber auch der Ansatz enthält ja schon diese Idee des Versäumnis.
Ja. Und ich denke mal, die Psychoonkologie hat sich ja wirklich lange Zeit damit beschäftigt, auch den Typ C zu finden. Also die Krebspersönlichkeit. Mhm. Ne? Da wurden sehr viele Studien gemacht, vor allem mit Brustkrebspatientinnen. Das ist ja vielleicht auch schon bezeichnet, dass da hauptsächlich Frauen zu diesen Untersuchungen irgendwie herangezogen wurden. Die sind vielleicht auch zugänglicher dazu, aber ich denke mal, das wäre auch nochmal interessant zu schauen, welche Hintergründe da auch wirklich dahinter stecken. Und bei diesen Studien ist halt eben geschaut worden, welche Persönlichkeitsmerkmale, welche Charaktereigenschaften haben diese Personen? Und da sind sehr viele Studien gemacht worden und sehr widersprüchliche. Und das Problem war bei diesen Studien, dass die alle retrospektiv gemacht worden sind. Also die Patientinnen wussten schon, dass sie an Krebs erkrankt sind. Ja, und wurde sozusagen diese Tatsache, dass sie ja schon mit dieser Diagnose konfrontiert sind, das wurde ausgeblendet. Aber das hat ja auch schon einen Einfluss auf das, wie ich zum Leben stehe. Ja, wenn ich sage, ich bin jetzt gesund, dann habe ich vielleicht einen positiveren Umgang zum Leben, als wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt eine Krebserkrankung. Ja. Also jedenfalls in prospektiven Studien, also wo vorher geschaut worden ist, welche Charaktereigenschaften hat der Mensch und wurden so Gruppierungen gemacht, da hat es keine, also es gibt diese Typ C-Persönlichkeit nicht, also diese Krebspersönlichkeit nicht. Aber die schwirrt noch immer irgendwie in den Köpfen herum. Und das ist auch irgendwas, was sehr, ja, für die Patientinnen und Patienten sehr, sehr schädlich ist. Ja.
Ich würde gerne gleich dann genauer eingehen auf die Auswirkungen dieser vorherrschenden Metaphern. Zunächst aber eine Einladung an alle, die uns zuhören, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Irene Axner, Psychotherapeutin, ist zu Gastin von Tag zu Tag. Anlässlich des Erscheinens ihres Buches Krebs und seine Metaphern in der Psychotherapie. Und Sie erreichen uns unter 0800 22 69 79 kostenlos aus ganz Österreich. 0800 226 979. Herr Heinzel ist der erste Anrufer. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe folgendes Thema, was mich eigentlich schon lange beschäftigt, dass bei einer bestimmten Art naturwissenschaftliche, in dem Fall auch biologische Vorgänge zu beschreiben, dann den Beteiligten Faktoren, sage ich mal, dass ich meine, also Kleinstlebewesen, Zellen oder Bakterien oder was immer da vor sich geht, so etwas wie eine Persönlichkeit unterschoben wird, mit Willen sozusagen, was dann auch in so einer aggressiven Sprache ja zum Ausdruck kommt und irgendwo für mich dann schon sehr fantastisch ist und irrational und auch ablenkt von den eigentlichen Faktoren, die wirklich verantwortlich sind für einen bestimmten Prozess. Also früher hatten oder auch heute teilweise wird noch in Religionen, dass er irgendeinem höheren, sei es einem positiven, einem negativen Wesen, die Verantwortung zugeschoben für Krankheiten oder andere Entwicklungen. Wir heute Modernen sehen es eher in der gesunden oder ungesunden Lebensweise oder auch Umweltfaktoren. Wie stehen Sie dazu? Also dieser Moment, dass ich einem eigentlich für mich am wenigsten verantwortlichen Faktor, nämlich eben einer Zelle oder einem Bakterium oder sonstigen Ding, das ja sicher nicht selber sozusagen zur Verantwortung gezogen werden kann für das, was es tut oder was mit ihm geschieht, dass dem da eigentlich sehr viel zugeschrieben wird. Dankeschön.
Danke, Herr Heinzel. Irene Axner.
Ja, ich denke mal, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt und was in der Medizin oft meiner Meinung nach auch irgendwie ein bisschen vernachlässigt wird, ist einfach so der ganzheitliche Aspekt. Ja. Ich denke mal, die Schulmedizin ist wirklich sehr erfolgreich. Ja. In gewissen Bereichen ist sie sehr erfolgreich. Was allerdings, wenn man denkt, es sind so viele Dinge, die in unserem Körper zusammenspielen, ja, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, wie sie zusammenspielen. Aber es wird trotzdem irgendwie versucht, da hineinzugreifen und manchmal ist es erfolgreicher, manchmal ist es weniger erfolgreich. Und ich denke mal, eben so diesen verschiedenen Bakterien, das ist aber auch diese Ursachenzuschreibung. Ja, jetzt haben wir dieses Bakterium, den Helicobacter, und der macht die Magenbeschwerden. Ja. Aber dass sozusagen der ganze Körper irgendwie da drauf wirkt, ja, oder wie der Körper da drauf reagieren kann, ich glaube, das ist so komplex, dass es einfach wirklich schwierig ist, da eine Antwort zu finden. Ja.
Und all diese Metaphern, auch zum Beispiel die Idee, einem Bakterium zum Beispiel eine Art Persönlichkeit und Willen zu unterstellen, das folgt ja generell unserem Bedürfnis, ja, zu verstehen, einzuordnen und auch Komplexität zu reduzieren.
Ja. Ich denke mal, es ist ja besonders bei Krebserkrankungen ist ja so, dass man sehr oft den Satz hört, der will mich umbringen. Mhm. Ja, der Krebs ist personifiziert, der will mich jetzt umbringen. Ja. Wo dann natürlich die Frage
völlig verständliches Bild, muss ich sagen.
Ja.
Kann man absolut nachvollziehen.
Und, aber ich denke mal, das ist, man kann es nachvollziehen, ja, das auf keinen stelle ich gar nicht in Frage, aber das ist genau der Punkt, wo ich anfange, mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Ja, wo ich sage, warum will der sie umbringen? Wer ist denn der Krebs überhaupt? Ja, was hat er mit ihnen zu tun? Ja, ist das irgendwie eine Macht, die von außen kommt und auf sie hereinstürzt? Oder wo kommt der her? Ja? Also dieses, der will mich umbringen, der Satz, das ist einfach nur der Einstieg. Also für mich ist das ein möglicher Einstieg in die Arbeit, um mit den Patientinnen und Patienten herauszufinden, was sie über die Krankheit glauben. Ja? Und jeder Mensch hat subjektive Krankheitstheorien. Besonders bei Krebs. Ja, warum bin ich jetzt krank geworden? Ja, da kommt dann sehr oft die Schuldfrage, mhm. Ja, dass ich irgendwas versäumt habe, ja, sei es nicht gesund gelebt, nicht gesund gegessen oder sonst irgendwas. Oder Stressfaktoren oder eben, ich hab keine Zeit gehabt, auf mich selber zu schauen. Und ich denke mal, da gibt es dann sehr viele verschiedene Antworten. Und das ist einfach für mich ein wichtiger Schritt, mit den Patienten draufzukommen, was ist es für sie persönlich? Ja. Und dann, wenn man das irgendwie herausgearbeitet hat, diese unbewussten Gedanken, ja, die wir alle haben. Und wenn man dann diese Gedanken bewusst gemacht hat, dann kann man schauen, welche Möglichkeiten der Veränderungen habe ich. Ja. Und was für mich ganz wichtig ist zu sagen, dass ich mit der Psychotherapie nicht sage, ich kann jetzt den Krebs heilen. Ja. das wäre, also von dem will ich mich absolut distanzieren, das kann ich nicht. Ja. Aber was ich tun kann, ist mit den Patientinnen und Patienten erarbeiten, was bedeutet für sie der Krebs. Ja. Und ich kann dann sozusagen, ich weiß nicht, ob da dann wirklich der Sinn drinnen steckt, aber wir Menschen, wir versuchen den Dingen, die uns passieren, immer wieder einen Sinn zu geben. Ja, dass ich irgendwas passiert mir und dann kann ich schauen, damit ich das einordnen kann, damit es auch für mich sinnvoll ist, muss ich schauen, welchen Sinn will ich denn dem geben oder welchen Sinn kann ich daraus ziehen? Ja, welche Veränderungen kann ich, da ist was passiert und wie gehe ich jetzt mit der Situation um und wie schaut mein weiterer Lebensweg aus? Ja. Aber also für mich ist in der Arbeit überhaupt nicht eben so der Vordergrund des Heilens, ja, weil das wäre eine Anmaßung
meinerseits. Also unbenommen sehe ich ein, trotzdem die Frage, kann, wenn alle, die damit zu tun haben, die Ärzte, mit denen ein Patient konfrontiert ist, Pfleger, eventuell Angehörige, in dieser Kriegsmetaphorik sind, und dieses, du musst kämpfen und wir müssen den Krebs ausmerzen, also dieses aggressive Transportieren und der Betroffene, die Betroffene das übernimmt, kann da nicht auch sozusagen mehr Stress entstehen, mehr Anspannung, mehr Verkrampfung als notwendig und kann das nicht durchaus auch Auswirkungen auf den möglichen Heilungserfolg haben?
Ich denke mal, bei der Frage, ja, kämpfen gegen den Krebs, da muss ich mich einmal fragen, gegen was kämpfe ich denn da? Ja? Das ist ein Teil von meinem Körper. Ja? Und sozusagen, also das ist auch was, wo man denkt, das hat einen Einfluss auf mich. Ja? Oder was dann noch weitergeht, ist, wenn jemand mit einer Diagnose konfrontiert ist, die eine sehr gute Prognose hat. Ja? Okay, dann kann ich sagen, gut, jetzt gehen wir an, jetzt kämpfen wir. Ja? Aber was tue ich denn, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, es gibt eigentlich keine Heilung mehr. Ja? Der Krebs ist schon so weit fortgeschritten, dass eigentlich die Medizin nur noch unter Anführungszeichen palliativ helfen kann, das heißt Schmerzbehandlung und so weiter. Ja? Was kann ich denn dann diesem Menschen anbieten? Ja? Wenn ich dann mit dieser Kampfmetaphorik komme, da ist ja wieder diese Schuldzuschreibung drinnen, du hast nicht genug gekämpft, weil wenn du genug gekämpft hättest, dann hättest du den Kampf gewonnen. Ja, also das hat sehr viele, also nicht nur sehr viele Implikationen, was da in dieser Metaphorik drinnen ist. Ja. Mhm. Also es ist einerseits, trifft es auch sehr gut. Ja. Da hat es auch eine Studie gegeben oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die einfach gesagt haben, ja, es trifft sehr gut, weil von der Medizin her, wir haben Waffen, ja, wir haben sehr potente Waffen mit der Chemotherapie, Strahlentherapie, Hormontherapie und so weiter. Der Arzt wird als der General gesehen, der sagt, wo es lang geht. Der Patient ist der Soldat, der kämpft. Und dann gibt es halt noch die anderen Personen, die halt auch noch beteiligt sind. Ja. Die Frage ist nur, was ist das Schlachtfeld?
Ja. Der Körper.
Der Körper. Mhm. Und da denke ich mir einfach, das ist nicht gut.
Ich denke auch für das Bauernopfer, das im Krieg genauso wie im Schach vorkommt, ja, gibt es eine gute Entsprechung mit, ja, dem Gewebe, das an und für sich gesund ist, aber, ja, mit rausgeschnitten wird, ja, oder mitstirbt, ja, an der Chemotherapie etc. Mhm. Am Telefon Herr Raubitschek. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, guten Tag. Zum Teil habe ich jetzt gehört, ist schon einiges Wasser auf meine Mühlen geflossen. Meine Frage beschäftigt sich genau mit diesem Komplex, mit dem Kampf gegen den Krebs. Es scheint ja doch auch gewichtige, also psychische Faktoren zu geben. Man hört von spontanen Heilungen, von Remissionen. Andererseits ist mir eine Studie, oder glaube ich gehört zu haben, so, dass ich es noch richtig rausbringe, dass man untersucht hat, ob das etwas bringt, wenn es immer heißt Kampf, also man kämpft gegen den Krebs und die Leute sagen auch, ja, lass dich nicht unterkriegen und ich kämpfe gegen den Krebs, dass diese Einstellung oder dieser Versuch eigentlich nichts gebracht hat. Also es ist an der Heilung oder am Verlauf kein Unterschied gewesen. Und da wollte ich fragen, ist Ihnen da etwas bekannt oder haben Sie in dieser, wie lauten hier Ihre Erfahrungen?
Danke, Herr Raubitschek.
Ich denke mal, da gibt es Studien dazu, ja, die genau diese Grundhaltung der Patientinnen und Patienten untersucht hat und die wirklich gezeigt haben, dass es gibt verschiedene Zugangsweisen. Ja. Es gibt die kämpfen, der sogenannte Fighting Spirit, also der Kampfgeist, die den Kampfgeist haben. Dann gibt es welche, die Krankheit verleugnen, die sagen, ich bin nicht krank. Ja, oder ich lasse mich von der Krankheit nicht beeinträchtigen, tu so, als sei ich gesund. Und dann gibt es eine dritte große Gruppe, die mir jetzt einfällt, ich weiß jetzt nicht, ob es noch andere gibt, aber die irgendwie sehr geduldig mit der Krankheit umgehen, die Krankheit annehmen und sagen, das ist einfach jetzt passiert und muss ich halt schauen, wie damit fertig wäre oder auch nicht. Ja. Und dass es keinen Unterschied gibt, ja, also in der Überlebenszeit zwischen denen, die eben diesen Kampfgeist haben und denen, die die Krankheit verleugnen. Also die haben ähnlich gute Überlebenszeiten.
Und die dritte Gruppe?
Und die dritte Gruppe, die scheinen etwas schlechter auszusteigen. Ja? Die sich so ergeben, in ihre Krankheit ergeben. Ja? Mhm. Das ist anscheinend nicht so gut.
Gibt es eigentlich noch Möglichkeiten? Sie haben gesagt, das sind jetzt so drei große Gruppen, die Ihnen einfallen. Mhm. Es ist in Ihrem Buch, denke ich, ein wichtiges Kernstück, dass Sie eine alternative Metaphorik anbieten. Mhm. Wie kann man denn noch herangehen und vielleicht produktiver an zum Beispiel eine Krebserkrankung als mit Kriegsmetaphern?
Ja. Also ich denke mal, da muss ich jetzt wieder auf dieses Wort der Bösartigkeit zurückkommen, ja, was ja von mir aus gesehen ein Ausgangspunkt auch ist, warum so mit dem Krebs umgegangen wird, wie mit ihm umgegangen wird. Und was ja sehr interessant ist, also mit diesem Wort der Bösartigkeit wird dem Krebs ja ein eigener Wille unterstellt. Ja, also der ist was und der tut jetzt was mit mir, der will mich umbringen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und da wird sozusagen dann irgendwie ein bisschen abgespalten von mir selber, weil das ja das Böse ist und eigentlich mit dem Bösen will ich selber nichts zu tun haben. Okay, das ist so die gängige Metapher. Aber ich denke mal, es handelt sich um eine Krankheit. Ja. Ein Teil meines Körpers ist aus welchen Gründen auch immer krank geworden. Und es geht jetzt darum, wie kann ich denn meinen Körper darin unterstützen, dass er wieder gesund werden kann? Oder dass er mit dieser Krankheit so umgehen kann, dass einfach das Leben erhalten bleibt? Ja?
Also statt Krebszellen sind böse, maligen, ja, wie das im ärztlichen Diktus heißt, sie sind krank.
Krebszellen sind krank.
Ja. Quasi arm und krank und man muss ihnen helfen. Ist es das, was sozusagen das, dann auch ein bisschen die...
Bis jetzt ist mir noch nichts Besseres eingefallen. Vielleicht fällt mir dann irgendwann einmal was Besseres ein. Ja. Aber ich denke mal, es macht schon einen Unterschied, ja, wenn ich mir überlege, also wenn ich das jetzt einmal herausnehme und sage, wie gehe ich mit einem bösartigen Menschen um? Ja, und wie gehe ich mit einem Menschen um, der krank ist? Ja, welche Gefühle werden da in mir angesprochen? Ja? Wenn jemand krank ist, nachher tue ich mich eher liebevoll hinwenden und schauen, was kann ich denn Gutes für ihn tun? Ja? Mhm. Und wenn er bösartig ist, dann sage ich, um Gottes Willen, nichts wie weg davon. Ja? Und, und ich denke mir, die Frage ist einfach, wie kann ich meinen Körper darin unterstützen, dass er gesund werden kann? Oder dass er mit diesen, also wir wissen ja jetzt von den Studien, dass in jedem Körper, jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, Krebszellen entstehen und dass da einfach, es ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten. Mhm. Ja? Und dieses Ungleichgewicht, das hat sich dann in einer Krebswucherung irgendwie manifestiert. Ja? Wie kann ich jetzt meinem Körper helfen, dieses Ungleichgewicht auch wieder zurück oder ein neues Gleichgewicht zu finden. Ja? Und da kann es natürlich schon auch wichtig sein, dass ich eine Operation mache oder Chemotherapie mache, ja? Weil ich auch sagen kann, das ist auch eine Unterstützung für den Körper, dass die Selbstheilungskräfte auch wieder reaktiviert werden, weil offensichtlich ist er ja bisher nicht alleine damit fertig geworden. Ja? Also, und insofern kann ich diese aggressiven Methoden oder ja, Behandlungsmethoden auch in mein Modell integrieren. Ja, weil ich sage, es ist eine Unterstützung. Ja. Aber es kann nicht die Ultima Ratio sein. Ja.
Aber wenn es darum geht, sozusagen die Unterscheidung zu treffen, auch im Sinne der Patienten und ihres seelischen Wohls, zu sagen, Krebszellen sind jetzt nicht etwas Böses, das da in mir wuchert und womöglich auch als ein Teil von mir sich gegen mich selber wendet, ist eine entsetzliche Vorstellung, sondern Krebszellen sind krank. Dann fällt mir auf, dass dieses Bild von der medizinischen, therapeutischen Realität gar nicht unterstützt wird. Weil es wird ja nicht versucht, die Krebszelle zu heilen, sondern sie wird zerstört, herausgeschnitten.
Ich denke mal, das ist dann die Frage, ob ich dann, naja, es stimmt schon, ja, inwieweit ich dann sozusagen eben diesen Switch mache. Es geht dann einmal die Lebenstüchtigkeit oder die Lebensfähigkeit des Körpers zu erhalten. Ja. Und das ist ein Gesamtes. Ja. Also jede Körperzelle...
Da muss man dann das Kranke opfern. Das ist auch entsetzlich, oder?
Ja. Oder ich denke mal, vielleicht ist es einfach wirklich manchmal so, dass es keine Umkehrung gibt. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob eben die Spontanremissionen wurden angesprochen. Ja. Was passiert mit den Krebszellen? Ja? Wenn so eine Spontanremission passiert, ja, ob die dann einfach absterben und vom Körper dann irgendwie abtransportiert werden oder ob da wieder ein Gen umgeschaltet wird? Ja. Keine Ahnung.
Das ist noch gar nicht bekannt.
Also das will ich nicht. Ich weiß es nicht, ja, was da genau passiert.
Nächste Anruferin, Frau Müller.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Und zwar, ich habe eine Dickdarmkarzinom, 2,5 cm, und wurde operiert und es wurde herausgeschnitten und da wurde das eingeschickt und therapiert und gesagt, TP4, 3-4, also bösartig. Also das, im Krankenhaus wurde dann festgestellt, also durch dieses Labor, das Bütter. Und dann wurde ich von einem Professor in Wien noch einmal untersucht und der hat, also ich wurde das noch einmal untersucht und gesagt, ja, das war da gerade an der Grenze der Bösartigkeit. Und inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen und ich wurde wieder untersucht und es hat geheißen, nein, es ist nichts nachgewachsen. Also es war nicht bösartig. Also wie geht man da um? Man hat da in sich drinnen diese Bösartigkeit, was sie gerade angesprochen hat. Und immer wieder kommt es einen auf, ich habe was Bösartiges in mir. Wie kann ich da psychisch mich da loslösen, dass es nicht bösartig war oder wächst es wieder nach? Oder ich meine, okay, Sie sind keine Ärztin, aber wie gesagt, also da hätte ich gerne wie soll ich weiter das verkraften?
Danke, Frau Müller.
Frau Müller, da sind Sie leider nicht alleine. Leider denke ich mal jetzt, ja. Es ist sehr schwierig, wie gehe ich mit so einer Diagnose um? Was mache ich da? Und überhaupt, wenn es dann.
Vor allem, wenn sie widersprüchlich sind.
Wenn sie widersprüchlich sind, ja, war es jetzt ein Krebs oder war es jetzt keiner? Ja. Und. Tja. Ich denke mal, wenn Sie mir jetzt gegenüber sitzen würden, dann würde ich mit Ihnen einfach versuchen herauszufinden, was diese Diagnose für Sie bedeuten würde oder was diese Diagnose für Sie bedeutet. Ja. Und es gibt, ich kann Ihnen jetzt kein Patentrezept geben. Ja. Und ich denke mal, es ist einfach ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, dass man sagt, welche Ängste werden denn da auch aktiviert, ja, an was erinnert mich das oder welche Gedanken kommen einfach in dieser Situation hervor, ja, und dass ich mir dann einfach wirklich jemanden suchen würde, mit dem ich professionell drüber reden kann, ja, der mich auch unterstützt in dem Chaos, in dem ich vielleicht im Moment drinnen stecke, einfach auch ein bisschen Ordnung zu schaffen, ja, das muss nicht heißen, dass ich jetzt eine elendslange Psychotherapie machen muss, sondern einfach mir eine Hilfe suche, die man einfach eine Person sucht, die man helfen kann, eben in dieser Situation wieder ein bisschen Ordnung zu schaffen.
Ja. Was ich beim Anhören von Frau Müllers Frage interessant gefunden habe, für gewöhnlich, wenn wir mit widersprüchlichen Aussagen über uns selber konfrontiert sind, also keine Ahnung, jemand sagt zu Ihnen, Sie sind kompetent und es gefällt mir, wie Sie arbeiten, und jemand anderer sagt, ich finde das sehr fehlerhaft, wie Sie vorgehen, dann neigen wir ja für gewöhnlich dazu, uns an der Aussage oder uns zu der Aussage mehr hinzuwenden, die unserem Selbstkonzept mehr entspricht.
Okay.
Oder einfach die auszuwählen, die uns besser gefällt. Mhm. Das ist jetzt bei widersprüchlichen Krebsdiagnosen insofern schwierig, als immer so diese Bedrohung im Hintergrund schwingt. Wenn ich mich falsch entscheide und wenn ich sage, okay, war nix, ich kümmere mich nicht weiter drum und lasse mir mein Leben nicht madig machen durch endlose Untersuchungen alle paar Monate, dann könnte ich mich selbstgefährdend verhalten.
Ich denke mal, das ist diese Unsicherheit, ja, dieses, hat diese Krankheit ein Ende, ist überhaupt sozusagen mit der Krankheit selber verbunden, ja, weil ich eigentlich nie sicher sein kann, dass ich das jetzt wirklich beendet habe. Ja, dass ich sage, okay, ich war jetzt krank und bin jetzt gesund. Ja. Und das ist schon auch was, wie gehe ich mit der Unsicherheit um? Aber das ist ja genau wieder sozusagen ein Lebensthema, weil ja das Leben an und für sich unsicher ist. Ja. Also für mich kristallisiert sich in dieser Krebserkrankung einfach so wesentliche Lebensfragen, über die man sonst eigentlich leicht drüber gehen können, eben auch mit die Unsicherheit. Wie gehe ich um? Ich weiß nie, was im nächsten Moment passieren wird. Ja? Aber wir können natürlich nicht ständig mit dieser Unsicherheit vor Augen leben, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir sie uns öfter mal ein bisschen bewusster machen, ja? weil es einfach wichtig ist zu sehen, wir haben das Leben nicht wirklich im Griff. Ja? Wir können es nicht kontrollieren. Wir können es beeinflussen. Ja? Das kann jetzt irgendwie als Verlust gesehen werden, dass ich sage, na, eigentlich will ich mein Leben kontrollieren können. Ja? Aber es ist eine Illusion. Wir können es nicht kontrollieren. Und da kommt halt wieder die Unsicherheit da. Und wie kann ich mit dieser Unsicherheit umgehen? Ja?
Ein Anruf ganz kurz sollte sich noch ausgehen. Herr Steinecker, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich bin selbst auch ein Betroffener. Ich habe auch verschiedene Therapieformen bei Krebs durchgemacht. Zuerst mal eine Radikaloperation eines bösartigen Prostatakrebs, dann Ruhe gehabt, 3 Jahre lang, und Knochenkrebs bekommen. Eine einzige Stelle gefunden damals, die wurde mit 30 Strahlen Therapiesitzungen restlos beseitigt. Das war anscheinend erledigt.
Können wir ganz schnell zum Frageteil Ihrer Aussage kommen?
Ich muss sagen, ich bin mit dem, was ich höre von der Expertin, bin ich eigentlich sehr unzufrieden, weil das, was sie anbietet, statt Kampf, ist eigentlich nur irgendwelche Aussagen von Unsicherheit und man weiß nicht was und man weiß nicht wo und vor allem verwundert mich ganz besonders, dass man noch Mitleid hat mit bösen Krebszellen, dass die da beseitigt werden, wie es die Moderatorin gemacht hat. Also das ist natürlich ein Witz, deutsch gesagt.
Danke, Herr Steinecker. Zeit für eine kurze Reaktion haben.
Nein, ich denke mal, also die kriegerische Haltung, dagegen ist nichts einzuwenden. Ja? Also ich denke mal, wenn ein Patient diesen Zugang für sich gefunden hat, dann ist es gut. Ja? Und jeder Mensch hat einen eigenen Umgang damit und es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es ist das wichtig, was die eigene Person macht. Und ja, da würde ich nur unterstützend dabei sein.
Danke für das Gespräch, Irene Axtner, und für den Besuch hier im Studio. 2 Hinweise noch: das eben erschienene Buch von Irene Axtner heißt Krebs und seine Metaphern in der Psychotherapie, erschienen im Krammer Verlag. Morgen in Von Tag zu Tag geht es um 30 Jahre Frauenhäuser in Österreich. Auf Wiederhören, sagt Stella Damm.